natürlich besser freuen, wenn man die Lieder aus ganzem Herzen mitsingen kann, weil man sie kennt. Ich habe noch was für euch. Ich habe einen Text, der auch schwer ist, heute am dritten Advent. Über den man wahrscheinlich sagen würde, gibt es nicht schönere Texte für Advent? Klar. Aber schön ist nicht immer hilfreich oder richtig. Heute ist eben dieser Text dran aus Römer 15. Und manchmal müssen wir eben auch an die schwierigen Dinge ran, die aber auch schön sein können. Ich hoffe, dass wir das auch in dieser Predigt so erleben. Römer 15, ich lese ab Vers 4. Und zwar nach einer etwas moderneren Übersetzung, damit es nicht ganz so schwer ist. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hatte, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Das heißt an einer Stelle, darum will ich mich vor den Völkern zu dir bekennen, zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle heißt es, stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Wieder an einer anderen Stelle heißt es, lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Eine Fülle von Begriffen, von Gedanken, angereichert mit Zitaten aus dem Alten Testament. Ein wahrlich nicht so einfacher Text. Der Brief ist an die Christen in Rom geschrieben und der Brief ist einer der längsten im Neuen Testament. Die Stadt Rom ist zur Zeit Jesu, also vor ungefähr 2000 Jahren, Schmelztiegel für die verschiedensten Menschen und Völker. Ein buntes Sammelsurium, da kommt wirklich alles zusammen, was es nur gibt. Und das macht auch vor den Gemeinden nicht halt, vor den kleinen Hausgemeinden, die es da gibt. Höchst unterschiedliche Menschen treffen aufeinander. Da sind zum Beispiel die Menschen, die ihr Leben, wie sie das als Juden halt gekannt haben, von besonderen Regeln bestimmen lassen. Und die halten sich, seitdem sie Christus kennen, auch weiter an diese Regeln. Und das sind die anderen, die sagen, nee, das brauchen wir gar nicht. Wir sind keine Juden, wir kommen so zu Christus und wir müssen jetzt nicht noch diese Regeln nachträglich lernen. Wir haben die Freiheit Gottes und leben darin. Ganz unterschiedliche Lebensweisen verursachen hier einen Konflikt in der Gemeinde in Rom. Es fällt wohl schwer, wie man aus dem Brief ersehen kann, diese verschiedenen Denkweisen, die Überzeugungen und Ansichten und auch wie man so das Leben gestaltet als Christ, gegenseitig zu verstehen und zu akzeptieren. Und Paulus argumentiert hier mit Worten aus der Schrift, aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Das Wort Gottes, das bereits Generationen von Menschen begleitet und geleitet und auch inspiriert hat. Und er sagt, diese alten Worte gelten immer noch. Sie sind immer noch Leitlinie. Leitlinie für unser Leben mit Gott und auch für den Umgang miteinander. Und er sagt, der eindeutigste Maßstab für den Umgang miteinander ist Jesus Christus. Und das wird in Vers 7 deutlich. Das ist so der Schlüsselvers. Auf den läuft alles zu. Und der lautet: Darum ehrt Gott, indem ihr einander annimmt, wie Christus euch angenommen hat. Und das ist ein schöner Vers zum Predigen. Der gliedert sich ganz automatisch in drei Teile. Da muss man gar nicht mehr viel machen. Und diesen Dreiklang, den wollen wir uns mal ein bisschen angucken. Da ist die Rede von einem Ziel, von einer Grundlage und von einer Konsequenz. Gucken wir uns erstmal das Ziel an. Der erste Ton des Dreiklangs ist das Ziel, nämlich die Ehre Gottes. Es geht um Gott, um seine Ehre, um seine Herrlichkeit, darum, dass Gott gelobt wird. Darauf läuft alles hinaus. Liebe Gemeinde, wir sind manchmal doch sehr erdverbunden und vergessen manchmal, dass es auch um uns, aber nicht nur um uns geht. Nicht nur um unser Leben, um unseren Alltag, unsere kleinen und großen Angelegenheiten. Paulus erinnert uns, wir sollen und wir dürfen den Blick auch mal davon wegnehmen. Auf Gott. Wir dürfen den Blick heben, auf Gott sehen, ohne unseren Alltag zu verdrängen oder zu sagen, das ist nicht wichtig, aber mit dieser neuen Perspektive, dieser Alltag ist nicht alles, was zählt. Da gibt es auch noch Gott, der über allem steht. Gott will, Gott muss gelobt werden, selbst wenn wir uns danach nicht fühlen. Und ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich nicht immer danach, Gott zu loben. Mir ist nicht immer so danach zumute, fröhlich jauchzend durch die Gegend zu rennen, obwohl ich eigentlich schon ein sehr fröhlicher Mensch bin, schon. Aber nee, manchmal geht es mir eben auch anders. Und trotzdem, Gott will auch dann gelobt werden, weil es immer Grund gibt zum Gotteslob. Gott ist es immer wert, gelobt zu werden, unabhängig davon, was wir gerade erleben. Gott will auch Anerkennung bekommen für sich selbst, wenn wir mal nicht so gut drauf sind, wenn es bei uns nicht so läuft. Gott ist der Schöpfer der Welt und das ist unabhängig davon, wie es uns gerade geht. Gott hat alles so herrlich geschaffen. Gott schenkt und erhält das Leben, wie es ihm selber gefällt. Er ist der große Gott, der Herrliche, der Ewige, die Majestät, der Vater, Freund, Quelle des Lebens, der Fels, der Barmherzige, der Unvergleichliche. Und Gott ist nicht nur dazu bei, uns Menschen beizustehen und uns durch unser Leben zu helfen, sondern Gott ist auch einfach da, um angebetet zu werden. Er ist ein Gott, der von uns und von seiner Schöpfung angebetet werden will. Gottes Lob soll zum Klingen bringen, zum Klingen kommen. Vielleicht gelingt uns das in dieser Adventszeit, uns darauf wieder neu zu besinnen, wie Gott eigentlich ist. Wir machen in jedem Gottesdienst, wir machen Lobpreis, das ist ja schon völlig falsch formuliert. Wir versuchen Gott zu loben, wir loben Gott mit Liedern und Worten. Vielleicht fangen wir wieder an, von Gott zu schwärmen. Der erste Ton eines Dreiklangs, der zweite Ton. Mitten in der Mitte dieses Satzes erklingt dieser Ton: Christus hat euch angenommen. Liebe Gemeinde, es gibt so manche Dinge, auf die wir uns verlassen in unserem Leben. Auf die Arbeit, auf die Karriere, auf die Gesundheit, vielleicht auf unsere Intelligenz, auf unsere kognitiven Fähigkeiten, auf Beziehungen, auf Partnerschaft, auf die Wohnung, auf das Haus, die eigenen vier Wände. Das ist auch alles wichtig und hat seine Bedeutung. Gott gönnt uns das, da bin ich mir ganz sicher. Aber letztendlich trägt es nicht. Es bietet alles keine letztliche, endgültige Sicherheit. Das alles kann wegbrechen und manche erleben das. oder wir kennen Menschen, die das erleben. Und dann kommen Entlassung und Arbeitslosigkeit oder ein Erdbeben oder Vergesslichkeit oder Trennung oder jemand bricht ein in die Wohnung und die Sicherheiten sind dahin. Und dann ist tatsächlich die Frage, was trägt mich dann in meinem Leben? Was ist dann sicher? Worauf kann ich stehen? Und Paulus malt uns das hier vor Augen. Etwas, was nicht wegbricht, wenn alles andere wegbrechen sollte. Nämlich Gottes Ja zu uns. Christus hat uns angenommen, da hat Gott sich festgelegt. Das wird nicht wegbrechen. Darauf können wir uns felsenfest verlassen. Das nimmt Gott auch nicht zurück. Das Ja Gottes ist eine sichere Grundlage für unser Leben. Und es ist gut, wenn wir darum wissen, hier oben im Kopf. Aber liebe Gemeinde, es ist auch wichtig, dass wir das im Herzen verstehen, was das bedeutet. Das muss vom Kopf ins Herz kommen. Wir müssen es fühlen und erleben, zumindest hin und wieder, sonst bleibt es graue Theorie, eine theologische oder geistliche Überzeugung. Und wenn es dann mal nicht so gut läuft, dann kann man das auch leicht vergessen. Und es ist gut und wichtig, wenn wir uns daran erinnern, Gott sagt Ja zu mir. Er nimmt mich an. Vielleicht machen wir uns, ich habe hier mal einen mitgebracht, so einen kleinen Zettel mit so einem Post-it-Dingens. Das hat hier hinten so einen Klebestreifen, das kann man sich irgendwo hinkleben, an den Spiegel, an den Schreibtisch, an die Brille oder wohin auch immer. Und da schreibe ich drauf, Gott nimmt mich an, Gott liebt mich, Gott ist meine Grundlage, Christus nimmt mich an, Gott sagt Ja zu mir oder einfach nur Ja. Und dann sehen wir das, wenn der Chef etwas an der Arbeit auszusetzen hat oder wenn die Kinder quengeln oder wenn die Schmerzen kommen oder wenn der Stress überhand nimmt oder wenn ich nicht schaffe, was ich mir vornehme oder wenn ich an mir selbst zweifle. Und dann sehe ich dieses Ja, das bleibt auch in dieser Situation. Und das ist eine gute Übung, in der Situation das zu sich selber zu sagen, sich zusprechen zu lassen von Gott. Oder vielleicht war eine andere Übung auch wichtig und für dich dran. Morgens und abends 15 Minuten Zeit nehmen, im Dunkeln eine Kerze anzünden und sich diesen Satz sagen, Gott sagt Ja zu mir. Und dem einfach mal nachzuspüren und zu fühlen, was das heißt. Gott sagt Ja, Gott nimmt uns an. Und der dritte Ton des Dreiklangs, ertönt je nach Formulierung und je nach Übersetzung, dann am Anfang oder am Ende die Aufforderung, nehmt einander an. Das schreibt Paulus hier als völlig logische Konsequenz, was sich aus diesem Ja Gottes zu uns ergibt. Gott hat uns angenommen, logische Konsequenz, und jetzt nehmt auch ihr einander an. Das geht gar nicht anders. Ja, es geht schon anders. Aber wenn wir das wirklich im Herzen verstanden haben, dann geht es eigentlich nicht anders, als dass wir jetzt auch einander annehmen. Dieses Wort annehmen bedeutet im Wortsinn, jemanden in seine Gemeinschaft bzw. in seine Häuslichkeit aufzunehmen. Es gibt Beispiele im Neuen Testament, zum Beispiel in Apostelgeschichte 28 wird mit diesem Wort annehmen beschrieben, wie Paulus und ganz viele andere Schiffbrüchige von den sogenannten unzivilisierten Bewohnern von Malta in ihre Häuser aufgenommen werden, damit sie nicht in die Kälte und in den Regen müssen. Oder Paulus fordert Philemon auf, den entlaufenden Sklaven Onesimus wieder bei sich anzunehmen, wieder in Lohn und Brot zu nehmen. Und zwar als geliebten Bruder anzunehmen. So sagt Paulus das. Annehmen, das ist mehr als ich toleriere, dass da auch noch jemand ist oder als bloße Duldung. Es meint ein ehrliches Entgegenkommen und eine Achtung für einen Menschen. Und zwar ganz so, wie Jesus das gemacht hat. Mit Liebe, mit Einsatz, mit Engagement, mit Hinhören, mit Zuwendung. Und zwar vorurteilsfrei und voraussetzungslos. Und das ist vielleicht das Schwierigste. Wir haben so schnell so Bilder im Kopf. Wir sehen jemanden und sofort passiert irgendwas. Jemand ist uns sympathisch, unsympathisch und der ist bestimmt so. Und Da gehen sofort so die Klischees los. Lasst uns von Jesus lernen, vorurteilsfrei zu sein und wirklich ein offenes Herz für Menschen zu haben. Und Paulus, ich lade euch gerne ein, dass ihr zu Hause in Ruhe diesen Text nochmal lest. Manchmal ist das einfach echt zu viel für so einen Gottesdienst. Deshalb dieser Schwerpunkt auf Vers 7. Aber wie Paulus danach argumentiert mit den Schriftzitaten, mit den Zitaten aus dem Alten Testament, damit unterstreicht er, dass Gott schon immer nicht nur das Volk, sein Volk gesehen hat, sondern immer schon auch alle anderen haben wollte in seiner Nähe. Die Nationen sollen mich loben und die Völker werden zum Berg Gottes kommen. Und da wird ja richtig ein Bild gemalt von dem, was Gott sich wünscht. Alle Menschen in seiner Nähe, miteinander. Wer sind wir, dass wir dann unterscheiden können, wer jetzt besonders wichtig oder nicht ist? Das steht uns nicht zu. Interessanterweise wird die Art, wie Jesus das gemacht hat, die Menschen anzunehmen, ja ihm gegenüber als Vorwurf gedeutet. Menschen sagen ihm, er nimmt die Sünde an und isst sogar mit ihnen. So als Vorwurf. Und Jesus kann nur sagen, ja, genau dafür bin ich da. Warum als Vorwurf formulieren? Das ist genau mein Auftrag. Also die ihm das vorwerfen, haben es, ohne dass sie es wissen, genau erkannt. Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und Menschen, die den Weg zu Gott noch gar nicht kennen. Jesus kommt zu allen ausnahmslos und damit haben wir die Aufgabe und Verpflichtung, die anderen zu respektieren. Als geliebte Menschen Gottes. In und außerhalb der Gemeinde. Und es geht gar nicht darum, Recht zu haben. Paulus argumentiert in Kapitel 14 sehr ausführlich, wer denn jetzt eigentlich Recht hat. Die Leute, die sich an die jüdischen Gesetze halten oder die sagen, nee, wir sind frei davon durch Christus, wir müssen uns daran nicht halten. Und Paulus sagt, naja, theologisch gesehen haben schon die Recht, die sagen, wir sind da frei. Und er zählt sich selber auch dazu. Und dann sagt er was, und ich finde das so schwer. Er sagt, es ist aber egal. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, wie ihr miteinander umgeht. Egal, was theologisch da gedacht wird. Es kommt auf das Miteinander an. Recht haben hilft nicht zum Leben. Was zum Leben hilft, ist, wenn wir einander Raum geben. Mit dem, was jeder Einzelne mitbringt. So wie Jesus das gemacht hat. Und Jesus war nicht immer einer Ansicht mit Leuten, mit denen er auch zusammen gegessen hat. Aber die Menschen hatten Raum bei ihnen. Sie durften sein. Und in diesem Raum passieren dann Dinge. Das ist ein göttliches Geheimnis, wie das passiert. Wenn wir respektvoll miteinander umgehen, dann wird man die Liebe Gottes daran erkennen. Das ist das, was dann letztendlich Gott lobt. Und damit schließt sich dieser Kreis. Und vielleicht kleben wir uns ja einen anderen Post-it irgendwo anders hin und da steht dann nicht drauf, Christus hat mich angenommen, sondern Gott liebt und dann vielleicht einen Namen, von dem ich das gar nicht denke. Gott liebt jeden Menschen. Gott nimmt auch die anderen an. So als deutlicher Hinweis, der andere ist genauso wertvoll wie ich. Einander annehmen wird so zum Zeugnis der Liebe und der Gnade Gottes. Und was kann im Advent Besseres passieren, als dass Menschen die Liebe und Gnade Gottes sehen und selber erleben? Ich schließe mit diesem Satz, Vers 7. Darum nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und hören wir doch in dieser Woche immer neu diesen Dreiklang. Es geht um das Lob Gottes. Wir sind angenommen von Christus. Und wir dürfen und sollen einander annehmen. Dazu helfe uns Gott. Amen.